Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, lass dir wohlgefallen die Worte meines Mundes und unsere Gedanken vor dir, du, unser Fels und unser Erlöser. This sermon is first in German and then and not so short in English is going to follow. Liebe Gemeinde, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner steht zwei Menschen einander gegenüber, die beide eines gemeinsam haben. Sie wenden sich Gott zu, er ist ein fester Bestandteil ihres Alltags. Beide verstehen ihr Leben von Gott her. Und doch sind sie so unterschiedlich, wie kaum zwei Menschen sein können. Der eine, der Pharisäer, pflegt ein Gottesbild, das er sich selbst zurechtgesetzt hat, während der andere, der Zöllner, sich so sieht, wie er ist. Als Geschöpf des Allmächtigen, dessen Gnade man erbitten kann, ohne allerdings einen Anspruch darauf zu haben. Der Pharisäer hat Gott gewissermaßen an seine Bedürfnisse angepasst. Er nutzt Gott als Bestätigung seiner eigenen Leistungen. Er bemerkt noch nicht einmal, dass das nicht mehr der Gott ist, von dem in den Heiligen Schriften geschrieben ist. Er hat sich das daraus Passende herausgesucht, so dass es seiner Vorstellung von Gott entspricht. Solange es ihm gut geht, fühlt er sich auch in seinem Gottesbild bestätigt. Und das kann ein ganzes Leben so sein. Dabei ist in Wahrheit sein Leben einzig dadurch definiert, wie andere Menschen ihn sehen. Er achtet darauf, von den anderen so dazustehen, dass sie in Ansehen und Respekt sicher sind. Dazu gehört auch sein Eintreten für Gott, denn das macht ihn zur Respektperson. Aber auch in dieser Funktion dient er nicht Gott, sondern nur sich selbst. Gott sei Dank bin ich nicht so ein schlechter Mensch wie so viele andere und vor allem nicht so ein Sünder wie der da, denkt er bei sich und dankt Gott dann auch tatsächlich dafür. So als hätte der Zöllner Covid, hält der Pharisäer genügend Abstand, um sich ja nicht an der Sünde des anderen zu infizieren. Denn das ist ja klar und allseits bekannt. Zöllner sind Sünder. Allein der Umstand, dass sie mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiten, macht sie dazu. Schlimmer noch, dass die Zöllner ihre Glaubensgenossen und Landsleute ausbeuten, indem sie überhöhte Zölle nehmen und einen guten Teil für sich einstreichen, macht sie zu verächtlichen Wesen, die sich selbstverständlich auch vor Gott nicht mehr rechtfertigen können. So dachte man zumindest. Ob es wirklich stimmte, was da so allgemein über die Zöllner gesagt wurde, wagte keiner zu prüfen, denn man hatte Angst vor dem Unmut der Römer, unter deren Schutz und in deren Auftrag die Zöllner ja schließlich arbeiteten. Aber mit der Distanzierung vom Sünder ist es nicht genug. Der Pharisäer zählt dazu noch geflissentlich auf, was für fromme Taten er tut. Er fastet zweimal in der Woche und gibt auch den Zehnten, wie es sich gehört, für den Dienst am Tempel und an den Armen in der Gemeinde. Was für ein toller Kerl er doch ist. Es ist alles abgedeckt. Die Verpflichtungen Gott und den Menschen gegenüber nimmt er ohne zu murren wahr und hält sich an alle Regeln, die dem Gemeinwohl dienen. Der Zöllner zählt solche Taten nicht auf. Er bittet nur um Vergebung. Soll man daraus schließen, dass er weder fastet noch den Zehnten gibt? Oder soll es vielmehr bedeuten, dass er diese Dinge für so selbstverständlich erachtet, dass er sie keiner Erwähnung würdigt? Ihm liegt nur etwas Schweres auf der Seele. Und das spricht er aus. Gott sei mir Sünder gnädig. Dabei wagt er es noch nicht einmal, seine Augen zum Himmel, zu Gott hin zu erheben, denn er weiß, dass er dessen nicht würdig ist. Ob er nun so ein Sünder ist, wie man sich das damals vorstellte, ob er wirklich die Menschen übervorteilte, mehr Zoll nahm als vorgeschrieben und sich daran bereicherte, oder ist es vielleicht auch nur, dass ihm die Sündhaftigkeit seiner Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht bewusst ist? Oder denkt er an ganz andere Dinge, etwa, dass er eine andere als seine eigene Frau begehrlich angesehen hat, wie König David früher? Oder dass er böse Gedanken gegen einen anderen hegte? Oder dass er auf die Schmähungen, die ihm tagtäglich bei seiner Arbeit an den Kopf geworfen werden, in ähnlicher Weise mit provozierenden oder gar beleidigenden Worten reagiert hat? Gott weiß es. Auch das wird in diesem Gleichnis deutlich. Alles andere ist Spekulation, zu der wir kein Recht haben. Gott weiß es und damit soll es auch gut sein. Wir dürfen nicht andere aufgrund von Gerüchten und Vorurteilen ins Abseits drängen. Wer von den beiden, von denen uns Jesus im Gleichnis erzählt, ist nun der Bessere? Diese Frage wird nicht gestellt. Sie ist zwar impliziert, denn Jesus gibt ja die Antwort auf diese Frage. Aber das ist nun auch wichtig an der ganzen Geschichte. Jesus bittet nicht die Zuhörer um ihr Urteil, sondern er fällt es selber, denn nur er kann den Richterspruch fällen. Derjenige, der seine Frömmigkeit wie einen Bauchladen vor sich herträgt und sich von all den Sünden distanziert, ist derjenige, der nicht gerechtfertigt wird. Er ist also schlechter dran. Nicht, dass er ein böser Mensch wäre. Ein solches Urteil wird nicht ausgesprochen. Es ist nur so, all seine Frömmigkeit, all seine Treue zu Gott nützt ihm nicht ein bisschen, weil er sich selbst für perfekt hält, weil er das alles tut. Er erwartet nichts von Gott, weil er selbst schon alles getan hat, also bekommt er auch nichts von Gott. Der Zöllner hingegen erwartet alles von Gott. Und also bekommt er es auch. Seine Sünden sind ihm vergeben. Noch einmal mit anderen Worten, der Pharisäer hat Gott verloren, denn er erwartet nichts mehr von ihm, obwohl er sich tagtäglich im Gebet ihm zuwendet. Aber dieses Gebet ist nichts anderes als eine Selbstbestätigung. Ich bin gut, die anderen sind es nicht, zumindest die meisten anderen. So sagt er sich, wenn er vor Gott steht. Was soll Gott mit solch einem Menschen tun? Der Zöllner hingegen hat Gott gefunden. Er sieht sich als Sünder, als einer, der Gott gegenüber nicht aus eigenen Stücken gerecht werden kann und wird zum Gerechten. Gerne nehmen wir uns den Zöllner zum Vorbild und schauen verächtlich auf den Pharisäer. Wir sind ja allesamt Sünder, wie Paulus es im Römerbrief, Kapitel 3, formulierte. Und so transportieren wir diese Erkenntnis auch gerne wie einen Bauchladen vor uns her und meinen, dass damit schon alles gut sei. Wie schnell geraten wir so aber genau in die Position, die der Pharisäer einnimmt? Wie schnell zimmern wir uns da unser eigenes Gottesbild, suchen nur Selbstbestätigung und nicht Gott? Und wie schnell grenzen wir uns auf diese Weise ab von jenen, die diese Erkenntnis nach unserer Meinung nicht haben. Es ist allerdings schwierig, gewissermaßen auf Befehl Sünder zu sein und nahezu unmöglich, wenn man es sein will, um dafür Lohn zu empfangen, um so gerechtfertigt zu werden. Natürlich ist man dann Sünder, aber die Rechtfertigung erlangt man auf diese Weise nicht. Wir wären nicht anders als der Pharisäer, den Gott seinem Gottesbild anpasst und so alles selbst erledigt. Das Gleichnis war damals an Menschen gerichtet, die sich anmaßten, fromm zu sein und die sich selbst für besser als andere hielten. Das ist das Wesentliche an diesem Gleichnis. Die Abwertung anderer und die Aufwertung von sich selbst. Mit dieser Aussage endet unser Gleichnis ja auch. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Vertragte ist nur, auch die Selbsterniedrigung kann einer Selbsterhöhung gleichkommen, dann nämlich, wenn wir von ihr erwarten, dass sie die Erhöhung zur Folge hat. Es ist wirklich leicht, in die Rolle des Pharisäers zu fallen und unendlich schwer, ein aufrichtiger Zöllner zu sein. Der Zöllner leidet unter seiner Schuld. Er leidet so sehr, dass er noch nicht einmal seine Augen zu Gott erheben kann. Seine Schuld drückt ihn nieder. Er nimmt wahr, dass er ein Sünder ist und verhält sich auch so. Und, was vielleicht das Wichtigste ist, er rechnet nicht damit, von seiner Schuld freigesprochen zu werden. Er bittet nur darum. Denn seine einzige Zuflucht in der Sünde ist Gott. Von ihm, dem Allmächtigen, kann er noch Hilfe erbitten. Menschen können ihm nicht helfen. Wir sind auch Sünden und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Aber durch Jesus Christus in einer etwas anderen Position. Denn wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns von unserer Schuld freispricht. Es kommt aber darauf an, dass wir in unserem Schuldbekenntnis nicht gleich wieder zu Sündern werden, indem wir scheel auf andere blicken, uns mit ihnen vergleichen und insgeheim oder auch öffentlich uns über sie erheben und vielleicht doch denken, was für tolle Kerle wir doch sind. Getragen durch unseren Glauben können wir unsere Schuld gegenüber Gott bekennen und Vergebung empfangen durch das Opfer Jesus Christi am Kreuz. Das ist uns zugesagt durch die Taufe und diese Zusage nimmt Gott nicht zurück. And now the not so short in English. Dear congregation, the parable of the Pharisee and the tax collector contrasts two people who share one thing in common. They turn to God, and he is an integral part of their lives. Both understand their lives from God's perspective, and yet they are as different as two people could possibly be. The Pharisee cultivates an image of God that he has created for himself, while the other, the tax collector, sees himself as he is, a creature of the Almighty whose grace he can ask for, but without having any claim to it. The Pharisee has, in a sense, adapted God to his needs. He uses God as confirmation of his own achievements. He doesn't even realize that this is no longer the God described in the Holy Scriptures. He has picked and chosen what suits him so that it corresponds to his idea of God. As long as things are going well for him, he feels affirmed in his image of God, and this can last a lifetime. In truth, his life is defined solely by how others perceive him. He takes great care to present himself in a way that guarantees him respect and admiration. This includes his advocacy for God, as this makes him a figure of respect. But even in this role, he is not serving God, but only himself. Thank God I'm not such a bad person as so many others, and especially not such a sinner as that man, he thinks to himself, and then actually thanks God for it. As if the tax collector had COVID, the Pharisee keeps his distance to avoid being infected by the other man's sin. For this is clear and universally known, tax collectors are sinners. The mere fact that they collaborate with the occupying power makes them so. Even worse, the fact that tax collectors exploited their fellow believers and countrymen by collecting exorbitant taxes and pocketing a good portion for themselves made them contemptible beings who, of course, could no longer justify themselves before God. Or so it was thought. No one dared to examine whether what was generally said about tax collectors was actually true. for fear of the Romans' displeasure, under whose protection and on whose behalf the tax collectors ultimately worked. But distancing oneself from the sinner wasn't enough. The Pharisee also diligently listed all the pious deeds he performed. He fasted twice a week, and as was proper, gave his tithe for the service of the temple and the poor in the community. What a fine fellow he was. Everything was covered. He fulfilled his obligations to God and to his fellow human beings without complaint and adhered to all the rules that served the common good. The tax collector doesn't list such deeds. He simply asks for forgiveness. Should we conclude from this that he neither fasts nor tithes? Or does it rather mean that he considers these things so self-evident that he doesn't even deem them worthy of mention? Something heavy weighs on his soul, and he expresses it. God have mercy on me, a sinner. He doesn't even dare to raise his eyes to heaven, to God, for he knows he is unworthy. Is he then the kind of sinner people imagined to be? Did he truly cheat people, taking more taxes than required and enriching himself in the process? Or is it perhaps simply that he is aware of the sinfulness of his collaboration with the occupying power? Or is he thinking of entirely different things? Perhaps that he lusted after another woman, like King David before, or that he harbored evil thoughts against someone else, or that he reacted to the insults hurled to him daily in his work in a similar way with provocative or even offensive words. God knows. This too is made clear in this parable. Everything else is speculation to which we have no right. God knows, and that should be enough. We must not marginalize others based on rumors and prejudices. Which of the two Jesus tells us about in the parable is the better one? This question is not explicitly asked. It is implied, since Jesus provides the answer, but this is also crucial as the whole story. Jesus does not ask his listeners for their judgment. He makes it himself, for only he can deliver the verdict. The one who flaunts his piety like a peddler's tray and distances himself from all sinners is the one who will not be justified. He's therefore worse off. Not that he's an evil person. No such judgment is being made. It's just that all his piety, all his faithfulness to God, is of no use to him whatsoever because he considers himself perfect. The thing is, all his piety, all his faithfulness to God is of no use to him whatsoever because he considers himself perfect for doing all those things. He expects nothing from God because he has already done everything himself. Therefore, he receives nothing from God. The tax collector, on the other hand, expects everything from God, and so he receives it. His sins are forgiven. To put it another way, the Pharisee has lost God, for he no longer expects anything from him, even though he turns to him in prayer every day. But this prayer is nothing more than self-affirmation. I am good, others are not, at least most others, he tells himself when he stands before God. What can God do with such a person? The tax collector, however, has found God. He sees himself as a sinner, as someone who cannot be righteous before God on his own, and becomes righteous. We readily take the tax collector as our example and look down on the Pharisee with contempt. We are all sinners, as the Apostle Paul puts it in the Epistle to the Romans, chapter 3. And so we like to flaunt this knowledge like a peddler's tray, thinking that's all there is to it. How quickly, however, we found ourselves in the very position the Pharisee occupies. How quickly we construct our own image of God, seeking only self-affirmation and not God. And how quickly we distance ourselves from those who, in our opinion, lack this understanding. It is, however, difficult to be a sinner, so to speak, on command, and almost impossible if one wants to be one in order to receive a reward, to be justified in this way. Of course, one is then a sinner, but justification is not achieved in this way. We would be no different from the Pharisee who adapts God to his image of God and thus takes care of everything himself. The parable was originally directed at people who presumed to be pious and who considered themselves superior to others. That's the essence of this parable, the denigration of others and the elevation of oneself. Indeed, our parable ends with this statement: whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. The tricky thing is that self-humiliation can also be tantamount to self-exaltation, namely when we expect it to lead to exaltation. It is truly easy to fall into the role of the Pharisee and infinitely difficult to be a honest tax collector. The tax collector suffers under his guilt. He suffers so much that he can't even raise his eyes to God. His guilt weighs him down. He recognizes that he's a sinner and acts accordingly. And perhaps most importantly, he doesn't expect to be absolved of his guilt. He merely asks for it. For his only refuge in sin is God. From him, the Almighty, he can still ask for help. Human beings could not help him. We too are sinners and fall short of the glory we should have before God. But through Jesus Christ, we are in a somewhat different position, for we can expect God to absolve us of our guilt. However, it is crucial that we do not become sinners again in our recognition of our guilt by looking at others, comparing ourselves to them, and secretly or even publicly elevating ourselves above them. Perhaps even thinking what great individuals we are. Sustained by our faith, we can confess our guilt to God and receive forgiveness through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. This is promised to us through baptism, and God will not take back this promise. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.